Hallo und herzlich willkommen. Wir bleiben fachlich und thematisch im Forst. Wir bleiben auch fachlich und thematisch in Göttingen. Wir haben jetzt den Fall, dass der Vortragende leider erkrankt ist. Und deshalb haben wir jetzt eine Vertretung. Professor Paul Magdon ist jetzt quasi der Chef von Tanja und Svenja und hält jetzt hier für seinen Mitarbeiter in Vertretung den Vortrag. Also ein bisschen Entschuldigung dafür, wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Genau. Aber da wird auch selber mit und meint er, das schafft er super. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt gerne die QR-Codes, die hier ausgehängt sind. Ich weise dann auch am Ende nochmal drauf hin. Stellt gerne die Fragen online, dann können wir die hochvoten und dann stelle ich die Fragen, die am relevantesten sind. Dann, Paul, bitteschön.
Ja, danke für die kurze Anmoderation. Herzlich willkommen. Wie gesagt, für die, die ins Programm gucken, ich bin nicht Sebastian Schnell vom Thünen-Institut. Der lässt sich leider entschuldigen, ist er erkrankt und hat mich gebeten, den Vortrag für ihn zu übernehmen. Ich hoffe, ich kann das ganz gut. Ich bin auch Teil dieses Projektes. Insofern weiß ich schon, worum es geht. Ich hoffe, ich kann auch alle Fragen beantworten. Und ja, ich hoffe, Sie nehmen jetzt mit mir vorlieb. Worum geht es hier? Das Projekt Forest Pulse ist ein relativ großes Projekt, was vom BMV finanziert oder gefördert wird. Der Projektträger ist das DLR und das ist ein sogenannter Leuchtturm-Waldprojekt. Und ja, der etwas längere Titel ist sozusagen Entwicklung eines öffentlichen Kopernikus-Dienstes zur Erstellung konsistenter und regionalisierbarer Baumarten, Vitalitäts- und Strukturinformationen für die Waldfläche Deutschlands. Das heißt, wir haben jetzt vorher Vorträge gehört, da ging es um kleine Plots, auch total spannend natürlich, und um kleinere Gebiete. Das Ziel in diesem Projekt ist wirklich auf nationaler Ebene zu arbeiten, also für die gesamte Waldfläche Deutschlands Waldinformationen einheitlich zur Verfügung zu stellen. Sowas erfordert natürlich, dass man relativ große Teams bildet, die auch multiprofessionell sind. Und wenn wir uns das Projekt Konsortium hier angucken, dann sind wir auch relativ breit aufgestellt in diesem Projekt. Wir haben die Universität Trier, konkret die Arbeitsgruppe von David Franz an Bord. Wir haben das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde, eben vertreten durch Sebastian Schnell, der auch gleichzeitig der Projektkoordinator sozusagen von dem Gesamtprojekt ist. Dann die HWK, die ich hier vertrete, also die Hochschule Angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Forschungseinrichtungen aus den Landesbetrieben, also Landesforsten Rheinland-Pfalz ist dabei, die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt mit Philipp Beckschäfer ist dabei und auch die Freiburger Versuchsanstalt in Baden-Württemberg. Ja, hier sind ein paar Namen aufgeführt von den einzelnen Institutionen. Ich glaube, ich muss sie jetzt nicht alle nochmal durchgehen, aber Sie sehen schon, wir sind relativ breit aufgestellt, auch mit relativ viel Personal. Ein Teil des Personals, das ist hier in grün angegeben, steigt dann erst im letzten Projekt ja ein, weil die sozusagen ja erstmal Produkte brauchen, die sie dann eben an den Versuchsanstalten mit anderen Daten validieren können. So vielleicht erstmal zum Projekt-Setting. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Worum geht es? Wie gesagt, es soll eben ein öffentlicher, kostenfreier, also Open Source Copernicus-Dienst etabliert werden. Und was uns relativ wichtig ist, dass wir verschiedene Informationsebenen zum Wald zur Verfügung stellen, die zeitlich, räumlich und thematisch konsistent sind. Das heißt, ich werde dazu nochmal später ein bisschen was sagen, was wir mit dieser Konsistenz meinen. Und wir wollen Informationen zu Waldflächen zur Verfügung stellen, zu Baumarten, zur Vitalität und zur Struktur des Waldes. Und die Datengrundlage, die wir hier nutzen wollen, sind zum einen natürlich das Sentinel-2-Archiv aus dem Copernicus-Programm und zum anderen ist angedacht die bundesweiten Airborne-Laserscanning-Daten des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie, BKG, zu verwenden, die dort im Rahmen des digitalen Zwillings erhoben werden. Das ist besonders für die Waldstruktur im Layer relativ wichtig. Was unterscheidet uns jetzt? Es gibt ja relativ viele Produkte auch schon. Es gibt auch schon mehrere Veröffentlichungen zu Baumartenkarten für Deutschland, die auch abrufbar sind und frei verfügbar. Was unterscheidet uns jetzt vielleicht in dem Projekt so ein bisschen von anderen, die da auf dem Feld oder anderen Projekten, die schon laufen? Wir wollen zum einen in der Endausbaustufe das sicherstellen oder ermöglichen, dass es eine aktive Nutzersteuerung gibt. Das heißt, wir wollen nicht nur fertige Produkte ausliefern, sondern wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass Nutzer sozusagen individualisierbare Ergebnisse sich erzeugen können. Das heißt, sie sollen in der Lage sein, zum Beispiel eigene Referenzdaten hochzuladen, die sie jetzt nicht mit allen teilen müssen unbedingt. Das geht manchmal gerade im Waldkontext nicht, weil es eben datenschutzrechtliche Bedenken da manchmal gibt. Das heißt, man kann eventuell eigene Daten dann hochladen und die Modelle regional spezifisch nochmal nachtrainieren. Die Daten sollen so zur Verfügung gestellt werden oder die Produkte, dass man sie sehr leicht in die Prozessketten der Forstbetriebe und Verwaltungen einbinden kann. Wir werden zusätzliche Validierungs- und Qualitätsinformationen sozusagen in Form von Metadaten mit ausliefern. Und ganz wichtig, wir wollen eben diese zeitlich räumliche und thematische Konsistenz der Informationsebene. Was heißt das? Also wir haben vorhin zum Beispiel gesehen, im Harz stehen manchmal nicht mehr so viele Bäume. Wenn ich jetzt eine Baumartenkarte mache und da steht drin eine Fichte und ich mache gleichzeitig eine Waldmaske, die sagt, da ist kein Wald mehr, dann macht das keinen Sinn, dann ist das nicht konsistent. Das heißt, diese Layer, die müssen sozusagen in Raum und Zeit thematisch zueinander passen. Ja. Geplant ist, dass wir... Dieser Dienst dann soll eigentlich jährlich aktualisiert werden, für manche Anwendungen, also was Vitalität angeht, monatlich, also höhere Update-Raten. Das Ganze ist vollständig Open Source, das heißt, das wird über GitHub in dem angegebenen Repositorium wird der Code zur Verfügung gestellt und es ist auch Open Access, das heißt, es werden die Standard-OGC-Datendienste da angeboten, also WMS, WMTS, aber auch WCS, also man kann auch wirklich mit den Daten arbeiten. Das ist so ein bisschen das Projektziel, da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt, haben das zweite Jahr angefangen sozusagen, also wir sind mittendrin in der Entwicklung dieser Dienste. Das ist auf jeden Fall die Zielsetzung. Hier ist so ein bisschen ein schematischer Aufbau nochmal, wie wir uns das vorstellen. Also links sitzen die Anwender und Anwenderinnen. Das sind zum Beispiel eben Bundesanstalten, Forstverwaltungen, Umweltämter, Planungsbüros, private Waldbesitzer etc. Jeder, der sowas machen möchte. Ich fange jetzt mal hier kurz rechts an. Die Datenquellen hatte ich schon gesagt. Wir nutzen also Sentinel-2-Daten. Dann wollen wir die digitalen Zwillingsdaten aus dem Airborne Laser Scanning verwenden und das digitale Landschaftsmodell. Wir kombinieren das dann mit unserer Referenzdatenbank und hier greifen wir einfach auf die größte Referenzdatenbank zu, die es in Deutschland gibt, was Wald angeht. Das ist nämlich die Bundeswaldinventur. Das heißt, wir können hier die Daten der Bundeswaldinventur nutzen und auch die Daten der Waldzustandserhebung, die regelmäßig durchgeführt werden vom Tin-Thünen-Institut und den Landes- und in den Ländern natürlich dann. Und damit können wir die Strukturinformationen dann verschneiden mit den, also die Strukturinformationen aus den ALS-Daten mit den Spektralinformationen aus den Satellitendaten und den Bodendaten, also den am Boden gemessenen Daten. Diese Referenzdatenbank nutzen wir dann, um sozusagen Modelle zu trainieren, die bestimmte Dienste zur Verfügung stellen. Diese Dienste sind in vier thematische Gruppen sozusagen sortiert. Einmal ein Dienst zur Waldfläche, also wo gibt es überhaupt Wald und wo nicht. Das klingt relativ einfach, ist aber gar nicht so einfach, sowas zu machen. Dann die Baumarten oder die Hauptbaumarten, zumindest die, die man von oben sehen kann. Wir haben ja vorhin in dem Vortrag von Sven ja gehört, es gibt im Wald auch einen Unterstand, den sehen wir natürlich in Sentinel nicht, das werden wir auch nicht abbilden können. Zur Vitalität und zur Waldstruktur, da sage ich dann nochmal ein bisschen was, um den Begriff näher zu erläutern, was wir mit Struktur meinen. Und das soll eben, da gibt es sozusagen dann ein Tool, was das kontrolliert, dass das eben konsistent ist. Und später in der letzten Ausbaustufe gibt es dann eben auch noch eine Web-Applikation, die es ermöglicht, dass Daten hier hochgeladen werden. Das heißt, man kann seinen eigenen ROI hochladen. Wo möchte ich sozusagen prozessieren und wo habe ich vielleicht auch eigene Inventurdaten nochmal, die ich damit einspeisen will, um sozusagen die Modelle da nochmal lokal nachzutrainieren. Und dann gibt es eben eine Download-Möglichkeit, um dann diese speziellen Produkte abzuleiten. Damit wir das alles umsetzen können, gibt es 10 Arbeitspakete, die so in 3 Stränge aufgeteilt sind. Der erste Teil ist die Implementierung. Da geht es eben sowas wie um Projektkoordination, Nutzerdialog, Anforderungsanalyse, Funktionstests der Dienste. Dann haben wir die Produktentwicklung. Da geht es einmal um die Waldinformationen aus den passiven Daten, also den Copernicus-Daten. Dann die Waldinformationen aus den aktiven Daten. Und dann diese thematisch-räumliche Konsistenzbildung. Und dann gibt es noch Dienstentwicklung, das ist also Frontend-Entwicklung und Backend-Entwicklung. In dem Vortrag jetzt ist geplant, dass wir im Wesentlichen ein bisschen auf diese Produktentwicklung eingehen. Das ist, glaube ich, hier das Spannendste für diese Zuhörerschaft. gucken wir da so ein bisschen rein. Also passive Erdbeobachtungsdaten aus dem Copernicus. Hier, ja, dieses Arbeitspaket ist in der Verantwortung der Uni Trier und das macht auch ganz viel Sinn, dass es in der Verantwortung der Uni Trier ist, weil die Arbeitsgruppe von David Franz eben diesen Force-Prozessor, den wahrscheinlich viele von Ihnen auch kennen, entwickelt hat. Das ist ein Open-Source-Tool, um sozusagen die ganze Vorprozessierung von Landsat und Sentinel-2-Daten sozusagen standardisiert vorzunehmen, also Wolkenmaskierung, standardisierte Radiometrie, Harmonisierung zwischen Landsat und Sentinel, auch zwischen den einzelnen Sentinels. Und die betreiben so einen Data-Cube, der liegt auf code.de. Da sind alle Sentinel-2-Daten drinne, die sozusagen erfasst wurden. Und der wird permanent aktualisiert. Das heißt, normalerweise in weniger als 24 Stunden sind diese Daten dann in dem Cube drinne. Und hier sieht man mal, wie sich das entwickelt. Und momentan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir 3 Sentinel-2s haben. Das heißt, da geht das jetzt relativ stark zu. Und daraus können wir dann eben auch wolkenfreie Masken, wolkenfreie Bildkomposite zum Beispiel berechnen. Das ist also die Datengrundlage für diese passiven Erdbeobachtungsdaten. Und aufbauend darauf wurde jetzt ein Modell trainiert, was erstmal die Waldfläche maskiert, also eine Baummaske, sagen wir dazu, aus Sentinel-2. Und was hier mal dargestellt ist, ist also eine Fehlermatrix, die vergleicht sozusagen die Ergebnisse aus dem digitalen Landschaftsmodell, wenn man da Wald und bewältete Moore, Heidelandschaften und Feuchtgebiete als Klasse nimmt und das mit unserer Baummaske aus den Sentinel-2-Daten vergleicht, dann sehen wir, das passt schon ganz gut. Also haben da eine Übereinstimmung oder Gesamtgenauigkeit von ungefähr 97%. Und wenn man das jetzt nochmal statistisch abgleicht mit den Ergebnissen der Bundeswaldinventur, da kann man ja auch eine Holzbodenfläche draus schätzen. Das sind also die stichprobenbasierten und validierten Holzbodenflächen. Da haben wir in Deutschland ungefähr 11 Millionen Hektar oder 11.185.726 Hektar. Und wir sehen mit der Waldfläche in dem DLM sind wir hier ungefähr in dem Konfidenzintervall, oder nicht ungefähr, sondern liegen wir in dem Konfidenzintervall. Das heißt, wir sind ganz optimistisch, dass wir mit unserer Waldmaske oder Baummaske sozusagen das ganz gut abbilden können. Dieses Produkt haben wir eigentlich schon fertig berechnet. Der nächste Schritt ist die Baumartenklassifikation. Auch hier nutzen wir eine Methode, die in der Arbeitsgruppe von David Franz, nämlich konkret von dem David Clair, entwickelt wurde. Der hat das auch letztes Jahr veröffentlicht bei Remote Sensing of Environment. Und das Besondere jetzt bei dieser Baumartenklassifikation hier ist, das läuft also auf den 10 Meter Sentinel-Pixeln. Und man macht das jetzt nicht so, dass man jedem Pixel sozusagen eine Baumart zuweist, sondern man berechnet sozusagen die Baumartenanteile, die in diesem Pixel sind. Ja, hier ist das mal so dargestellt. Das heißt, hier haben wir ein bestimmtes Waldgebiet in einem digitalen Otto-Foto dargestellt. Hier die Sentinel-2-Daten in verschiedenen Farbpaletten sozusagen dargestellt. Und das Modell spuckt dann sozusagen für jedes Pixel den Anteil der einzelnen Baumarten aus. Das heißt, man kriegt dann pro Pixel einen Vektor mit den verschiedenen Anteilen der Baumarten. Ja. Und das ist auch validiert. Man kann das nachlesen in dieser Veröffentlichung auch gerne. Und das ist jetzt mittlerweile auch, wie man sieht, für ganz Deutschland schon gerechnet. Und das soll dann auch jedes Jahr eben entsprechend aktualisiert werden. Also das ist so viel zu den Baumarten. Was die Vitalität angeht, da verwenden wir auch so einen zeitreihenbasierten Ansatz, auch aus der Arbeitsgruppe von David Franz. Der nennt sich Hungry Beetle, ist zusammen mit dem Copernicus, mit dem F-News-Team auch, oder gibt es eine Kooperation. Und was der eigentlich macht, dieser Algorithmus, der guckt sich pro Pixel sozusagen die Zeitreihen an von verschiedenen Vitalitätsindizes. Hier ist das mal dargestellt. Das heißt, wir haben typischerweise ja jahreszeitliche Schwankungen in diesen Vitalitätsindizes, die mit der Phänologie der Bäume zusammenhängen. Und dann kann man eben irgendwann beobachten, jetzt ändert sich hier was, da gibt es eine Schädigung. Und hier sehen wir, hier ist dann irgendwie der Bestand abgestorben. Und das kann man eben sozusagen als ein kontinuierliches Monitoring betreiben, basierend auf diesem Force Data Cube, der sozusagen immer die aktuellsten Daten drin hat. Und da ist so der Status, der Algorithmus ist da, man kann das schon machen und wir sind jetzt dabei, in Kooperation mit dem F-News-Projekt auch nochmal Referenzdaten für die Optimierung und die Validierung von diesen Vitalitätssachen zu machen. Kommen wir zu dem vierten Arbeitspaket, das sind jetzt die aktiven Erdbeobachtungsdaten. Hier war es geplant, dass wir sozusagen mit den Airborne Laserscanning-Daten des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie arbeiten. Die haben wir auch im Stand hier, vielleicht ist auch jemand vertreten von den vom BKG. Die haben im Rahmen dieses digitalen Zwillings, befliegen die ganz Deutschland mit Airborne Laserscanning. Und das ist auch schon sehr erfolgreich abgeschlossen oder nicht ganz abgeschlossen. Man sieht hier den Stand vom 10. März 2026. Und grün heißt sozusagen, ganz grün heißt zu 100% sind die Lose abgeflogen. Es gibt so ein paar Lose, wo noch ein paar Datensätze fehlen. Aber im Endeffekt sind die Datenaufnahmen weitestgehend abgeschlossen. Und gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe aus dem BKG entwickeln wir jetzt so Prozessierungsroutinen, wie man daraus standardisierte Punktwolkenprodukte erstellen kann. Das ist gar nicht so einfach, weil Sie können sich vorstellen, das ist halt eine öffentliche Ausschreibung gewesen. Das heißt, es ist nicht eine Firma, die hier geflogen ist, sondern das ist nach den Losen aufgeteilt in das unterschiedliche Firmen und die haben doch dann ein bisschen unterschiedliche Sensorik verwendet etc. Das heißt, es ist auch kein vollständig homogener Datensatz, sondern man muss den erstmal homogenisieren. Es gibt auch die Problematik, dass natürlich in den Überlappungsbereichen der Flugstreifen die Punktdichten viel höher sind als dazwischen. Auch hier muss man homogenisieren und standardisieren, bevor man da sozusagen wirklich, man möchte nachher in seinen Ergebnisprodukten ja keine Streifen irgendwie da drin haben, ja. Das heißt, hier arbeiten wir Techniken zum Noise-Filtering, radiometrische Anpassung der Intensitätswerte, Homogenisierung der Punktdichten, Klassifikation, Bodenpunkte, Höhennormalisierung. Das macht im Wesentlichen jetzt bei uns in Göttingen unser Mitarbeiter Prakash Basnet, sitzt auch da hinten. Also wer da Fragen zur Prozessierung hat, kann sich gerne auch an ihn wenden. Der kämpft da mit den Daten. Wir haben auch viel Unterstützung von der GWDG. Einfach nur mal so eine Größenordnung. Also das BKG rechnet damit, wenn der Datensatz dann vollständig vorliegt. Das sind ungefähr 1,5 Petabyte an Daten. Das ist also auch nichts, was man so einfach hin und her schieben kann, ja. Deshalb braucht es auch diese einheitliche Prozessierung. Man muss aber jetzt einschränkend dazu sagen, dass es nicht so ganz so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das BKG hat momentan auch Probleme, diese Daten zur Verfügung zu stellen, nicht aufgrund technischer Gründe, sondern eher aufgrund von Sicherheitsbedenken, die da irgendwie momentan eine Rolle spielen. Aufgrund der veränderten politischen Lage ist man also in Deutschland momentan ein bisschen vorsichtiger geworden, was die Bereitstellung von hochauflösenden 3D-Daten angeht. Und das ist für uns jetzt ein bisschen ein Problem jetzt in dem Projekt. Müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Momentan machen wir es jetzt so, dass wir erstmal die Daten, die frei verfügbar sind, über die Landesämter sozusagen auswerten. Und eine zweite Strategie, dazu sage ich gleich noch was, die wir hier auch anwenden wollen. Was geplant ist, dass wir dann aus diesen Airborne Laserscanning-Daten Metriken berechnen. Metriken heißt, wir aggregieren sozusagen auf dem Force Cube, auf den 10x10 Meter Pixeln, die Punktwolkeninformationen zur Beschreibung, also wir nutzen dann statistische Kennwerte zur Beschreibung der vertikalen und horizontalen Verteilung. Verschneiden das dann mit den räumlichen, also mit den BWI-Plots, wo wir wissen, zum Beispiel, welche Baumarten kommen davor, wie viel Vorrat ist an einem BWI-Plot etc. Das wird also verschnitten und dann trainieren wir eben mit maschinellen Lernverfahren Modelle, die uns dann folgende Produkte liefern sollen. Das sind jetzt die Produkte, die wir unter Waldstruktur eben abbilden wollen. Einmal die Grundfläche in Quadratmeter pro Hektar, der Holzvorrat in Vorratsfestmetern, die Kronenüberschirmung in Prozent, Bestandesoberhöhe und vertikale Schichtung. Das heißt, wir wollen zumindest trennen können, ist das ein einschichtiger Bestand oder ein mehrschichtiger Bestand. Das ist also das, was dann am Ende ausgeliefert werden soll. Hier ist das mal, wie wir uns das vorstellen. Das ist jetzt noch nicht aus den Airborne Laserscanning-Daten abgeleitet, sondern aus einem anderen Projekt. Aber so könnte dann so eine Holzvorratskarte aussehen. Eine Idee, die wir haben, jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen das jährlich aktualisieren. Das BKG befliegt natürlich nicht jährlich ganz Deutschland, das kann man nicht machen. Also die ALS-Daten sind natürlich in gröberen Zeitabständen nur verfügbar. Und was wir da jetzt machen ist, dass wir sozusagen eine Datenfusion anstreben. Das heißt, da, wo wir die ALS-Daten und die Sentinel-2-Daten zum selben Zeitpunkt haben, fusionieren wir diese Datensätze und trainieren dann eben auch maschinelle Lernmodelle, die letztendlich aus den Sentinel-2-Daten dann diese Waldstrukturinformationen ableiten können. Und wir haben da erste Tests gemacht und das sieht so aus, als könnte man das sehr gut machen. Und wir sind da ganz optimistisch, dass wir sozusagen da, wo wir eben keine, also zu Zeitpunkten oder Flächen, wo wir keine ALS-Daten haben, dass wir das sozusagen durch das Training dann aus den S2-Daten ableiten können. Für einige Plots, also für die BWI-Plots und die Waldzustandserfassungsplots, also diese kleinen Traktecken, gehen wir auch auf eine einzelbaumbasierte Analyse runter. Das heißt, hier sind dann so 3D-Segmentierungsverfahren, ist mal so eine Punktwolke und dann versucht man jeden Punkt einem Baum sozusagen zuzuordnen, relativ anspruchsvoll. Das hilft uns aber dann eben zum Beispiel den Leaf Area Index oder andere Kronenzustandsparameter abzuleiten und das dann wieder mit den Sentinel-2-Zeitreihen für die Vitalität zu verschneiden. Wir haben momentan, sind wir dabei, so ein Early Access Programm vorzubereiten. Das ist erstmal nur für registrierte Nutzer, weil wir gerne Feedback sozusagen einholen wollen. Das heißt, es gibt hier schon erste WMS-Dienste und wenn man da registriert ist, kann man sich da dann demnächst verbinden und diese Produkte nutzen. Und ja, für weitere Informationen verweise ich an den Projektkoordinator Sebastian Schnell. Können Sie ihn gerne schreiben. Oh, wir haben auch eine Webseite und eben viele Sachen sind schon auch bei GitHub zu finden. Und damit bedanke ich mich erstmal und bin offen für die Fragen. Danke.
Dann ganz herzlichen Dank für den sehr, sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich glaube, das hat man nicht gemerkt, dass das die Vertretung war.
Danke. Danke.
Fragen gerne über die QR-Codes einreichen, online dann hochvoten und ich stelle dann die Fragen, die da am höchsten gewotet sind, zuerst Stück für Stück. Frage mit 5 Votes. Wie wird der Vitalität geschädigter, abgestorbener Wald von zum Beispiel gerodeten oder nur bebauten Flächen unterschieden?
Also eine gerodete Fläche und eine abgestorbene Fläche ist beides nicht vital. Insofern würde ich da jetzt erstmal keine Bedenken haben. Vielleicht verstehe ich die Frage nicht so ganz. Kannst du sie nochmal vorlesen?
Wie wird bei der Vitalität geschädigter, abgestorbener Wald von zum Beispiel gerodeten oder nur bebauten Flächen unterschieden?
Ja, gar nicht sozusagen. Also wenn ein Wald sozusagen so geschädigt ist, dass keine Bäume mehr da sind, wird das in dem Sentinel-2 sozusagen als nicht bewaldet erkannt. Und wird dann auch nicht mehr als vital sozusagen klassifiziert. Ja.
Danke. Sind in den Strukturdaten Baumhöhen enthalten?
Ja, also ich hatte ja hier die Produkte gezeigt, die wir ableiten wollen. Und eines ist die sogenannte Bestandesoberhöhe. Das ist ein forstlicher Begriff, den man im Forst benutzt, den man aber aus den ALS-Daten sehr gut annähern kann. Also meistens arbeitet man damit sowas wie so einem 95%-Perzentil der Höhe oder sowas. Und da kriegt man die hohen Informationen raus. Das kriegt man auch viel, viel genauer hin, als wenn man das im Wald misst. Also ich habe ja jahrelang Waldinventur gemacht im Wald. Da steht man da mit so einem Vertex oder so einem Winkelmesser und versucht, die Baumhöhen zu messen. Da sagen wir immer so, also 2 Meter ist kein Problem. Ja, das geht mit dem ALS viel genauer.
Danke. Von was für Auflösung sprechen wir im Projekt, sowohl zeitlich als räumlich?
Ja, also räumlich ist die Auflösung 10 Megapixel Sentinel für ganz Deutschland. Zeitlich ist die Auflösung angedacht, jährliche Aktualisierung der Produkte und für die Vitalitätssachen natürlich eine höhere Frequenz sogar noch, weil das eigentlich dann automatisierte Prozessketten sind, wo man, weiß ich nicht, vielleicht sogar monatliche Updates dann machen kann.
Danke dir. Warum gibt es für die Wintermonate keine Satellitenbilder? Zu viele Wolken?
Ja, also das bezieht sich wahrscheinlich auf diese Abbildung hier. Also es ist nicht so, dass es im Winter gar keine Satellitenbilder gibt. Es werden natürlich auch Aufnahmen im Winter gemacht, aber die Tage sind kürzer im Winter. Das spielt keine große Rolle, weil er immer mittags vorbeikommt. Aber was eine Rolle spielt, ist, dass es halt meistens relativ schlechtes Wetter ist. Also wenn man hier in Göttingen wohnt, dann hat man echt schlechte Chancen, zwischen November und März die Sonne häufig zu sehen. Das geht dem Satelliten auch so.
Ansonsten fand ich Göttingen so eine schöne, sympathische Stadt.
Ja, es ist eigentlich sympathisch, aber durch diese Westwindlage und dem Harz, der das alles anstaut, hier ist der Niederschlag ist gut verteilt in Göttingen, sagen wir so.
Gut für den Wald. Welche spektralen Indizes verwendet ihr für die Baummaske?
Ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen, weil ich diese Maske nicht implementiert habe. Da würde ich bitten, einfach den Sebastian zu kontaktieren, beziehungsweise dann David Franz auch nochmal anzuschreiben, weil ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Ich vermute, dass da irgendwie Vegetationsindizes, sowas wie NDVI oder sowas eine Rolle spielt, aber ich habe das jetzt nicht genau angeguckt. Ansonsten auch gerne einfach in dem GitHub gucken, der Code müsste da auch schon liegen, dann kann man sich das angucken.
Genau, wir hatten vorher gesprochen, wenn es Fragen gibt, die wir jetzt nicht beantworten können oder die Sie an das Projekt haben, am Ende der Folien steht die E-Mail-Adresse, schreiben Sie gerne dem Herrn Schnell, die Folien werden auch bereitgestellt, dann kommt Ihre Frage an und Sie haben höchstwahrscheinlich eine Antwort auf Ihre Frage. Weitere Frage, wie erfolgt die Abgrenzung zwischen Wald und einer Handvoll einzelner Bäume?
Ja, eine sehr gute Frage. Wald ist ja eine Landnutzungsdefinition letztendlich, ja, in Deutschland ganz kompliziert. Da geht es um Waldbinnenklima und sowas. Das kann man eigentlich aus Fernerkundungsarten nicht sehen, weil wir aus Fernerkundung meistens nur die Landbedeckung sehen und eben nicht die Landnutzung. Deshalb hat Herr Schnell das hier in der Folie auch nicht Waldmaske eigentlich genannt, sondern Baummaske, sondern wir sagen, wir machen Bäume sozusagen und versuchen für alles, wo Bäume stehen, sozusagen dann auch diese Produkte zu rechnen. Und dann ist es in der Hand der Nutzenden. Also wenn jetzt zum Beispiel der Landesforstbetrieb, weiß ich nicht, Niedersachsen oder in Baden-Württemberg, die haben ja ihre Polygone sozusagen, wo sie wissen, wo ihre Waldflächen sind und die können sich das dann da sozusagen rausziehen.
Letzte Frage. Verstehe ich es richtig, dass man aus den fusionierten 3D- und Sentinel-2-Daten für die Sentinel-Daten, für die es keine aktuellen 3D-Daten gibt, einen digitalen Zwilling errechnen können wird?
Also ich würde hier nicht von einem digitalen Zwilling sprechen, aber was man machen kann, und da gibt es wirklich ganz spannende Veröffentlichungen, eine auch aus der Schweiz, wo man zeigen kann, dass man sozusagen, wenn man mit ALS-Daten und mit Sentinel-2, also Spektraldaten, wenn man die fusioniert und trainiert, lassen sich letztendlich auch aus den Sentinel-2-Daten Strukturinformationen ableiten. Also es gibt ein Paper, da hat man in der Schweiz quasi ein Bestandesoberflächenmodell nachher nur noch aus Sentinel-2-Daten abgeleitet, mit einem Deep-Learning-Modell dahinter. Das ist nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, warum das geht, weil man eigentlich dann nur noch die Spektralinformationen hat, aber offensichtlich steckt das da drin. Und auch unsere ersten Tests zeigen, dass man relativ gut Strukturinformationen dann da rauskriegen kann.
Dann würde ich sagen, Zeit für Fragen ist rum. Ganz herzlichen Dank, Paul, okay. Fürs Einspringen, für den spannenden Vortrag, für die Fragen. Okay.